Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute, wie Sie kennen Sie bestimmt auch schon, diese zwei wunderbaren Gäste da, die einfach diese Runde so komplett machen mit medizinischem Wissen, sondergleichen. Einerseits ein Herr, der nicht nur staatlich anerkannter Osteopath ist, sondern auch Heilpraktiker. Und auf der anderen Seite habe ich einen Arzt da, der nicht nur Arzt ist, sondern auch Biologe und Chemiker. Ich sage das so gern, weil es einfach eine unglaubliche Runde ist. Und ich möchte euch zwei ganz herzlich willkommen heißen, lieber Benjamin Hartlieb, herzlich willkommen, und Peter Emmerich, ebenfalls herzlich willkommen bei mir.
Hallo Alexander.
Können wir einfach mal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist zwischen Tumor und Krebs? Was ist überhaupt Krebs? Was ist ein Tumor? Ich möchte gerne hier ein bisschen mehr Klarheit haben und vielleicht auch einen Lösungsvorschlag, was wir präventiv machen können, dass wir es überhaupt nicht so weit kommen. Darf ich dich mal bitten, da ein bisschen die Presche zu schlagen?
Wir fangen erstmal mit dem Begriff Tumor an. Das Lateinische heißt nur Schwellung. Ach. Ja, wenn ich aus der Entzündungsreihe rausgehe, dann ist es erstmal die Rötung Rubor.
Hat ja eine wahnsinnige negative Assoziation gekriegt, das Wort Tumor.
Ja, Tumor, ja, weil jeder denkt, Tumor ist gleich Krebs. Ja. Aber Tumor ist übersetzt eigentlich nur Schwellung.
Okay.
Aber wir haben erstmal eine Rötung, wir haben eine Überwärmung, das Kalor. Dann haben wir natürlich den Schmerz, Dolor. Und dann haben wir die Schwellung, nämlich den Tumor. Und dann die Funktion Laser, die eingeschränkte Funktion. Also wenn du mit dem Hammer auf deinen Daumen schlägst, dann wird er in Sekundenschnelle dick, rot, tut weh.
Ja.
Das ist eigentlich nichts anderes.
Die
Entzündungsreaktion wird heiß. Er wird rot, er wird heiß, es tut weh und hat eine Schwellung. Der ist dreifach so dick wie der andere Daumen.
Also genau
und
das Gleiche
ist eingeschränkt mit diesem Daumen, dass ich den richtig bewegen kann. Das ist die Entzündungsreaktion. Mhm. Und der Begriff Tumor ist natürlich dann, wenn das chronifiziert und ein Gewebe sich verändert, ist es auch nur eine Schwellung. Aber wenn man die eine Gewebeuntersuchung macht, feinstofflich untersucht in der Histologie, dann finde ich, die Zellen sind entartet. Im Gegensatz zu meinem Daumen ist es ja nur eine Entzündungsreaktion durch den Hammerschlag. Und da ist der Begriff Tumor ja auch nur erst beschreiben, es ist eine Schwellung, es ist eine Vergrößerung im Gewebe. Und deswegen muss der Pathologe hier systematisch untersuchen, ist es eine gutartige Schwellung oder eine bösartige Schwellung.
Bösartige Schwellung heißt?
Bösartige Schwellung wäre dann der Krebszustand.
Das heißt, die Wechsel in die Gärung?
Ja, das ist vom Stoffwechsel her, aber im Prinzip entsteht jeder Tumor aus einem chronisch entzündlichen Gewebe. Das wissen wir. Das heißt also, wenn es uns gelingt, im Körper immer die Entzündung zum Abheilen zu bringen, ist der Patient ein langes Leben gesund und munter.
Aber früher war das doch nicht so ein Thema. Wir reden ständig, in jeder Sendung kommt das Thema Entzündung, Entzündung,
ja,
Entzündung.
Ja, weil wir eine stille Entzündung häufig haben.
Bei haben die heute mehr als früher?
Ja, klar, weil die Ernährung sich verändert hat. Die Aktionen, dass wir uns bewegen, wurde weniger. Wir haben weniger Licht, wir haben viel Stress und Stress wiederum fährt unser Immunsystem runter. Und dadurch haben wir alles geschaffen, damit solche Krankheiten häufiger zunehmen. Weil immer mehr zunehmen und häufig in Erscheinung treten.
Jetzt haben wir ein Gesundheitswesen, was aber Milliarden investiert in die Krebsbehandlung, in schulmedizinische Lösungswege im Bereich Tumorerkrankungen oder Krebs.
Ja.
Mit wie viel Erfolg?
Der Erfolg ist schon da, aber nicht in der Form, wie wir es eigentlich wünschen. Also wir würden viel mehr positive Effekte sehen, aber leider ist diese Tumorerkrankung der Super-GAU im Gewebe. Und es entsteht nicht von heute auf morgen. Man berichtet so, über 10 Jahre braucht es, bis so eine Tumorerkrankung sich etabliert. Da fragt man natürlich, wenn kleine Kinder auf die Welt kommen, nur wenige Monate alt sind, auch schon einen Tumor entwickeln, woran liegt das? Da denkt man, das ist eine Belastung auch von der Mutter, vom Erbmaterial und so weiter. Also alles noch nicht ganz, ganz in trockenen Tüchern, wo man exakte Beweise hat. Aber im Prinzip ist immer eine stille Entzündung der Auslöser für solch eine Indifferenzierung des Gewebes. Und dieses Gewebe teilt sich immer schneller, ja, N hoch 2. Das heißt also, aus einer Zelle werden 2, aus 2, 4, aus 4, 8, 16, 32. Ja. Deswegen wird es dann plötzlich, wenn der Tumor mal ab einem Zentimeter kümmert oder halber Zentimeter in der Sonographie finden. Und dann ist klar, dass in kürzester Zeit er dann doppelt so groß ist, weil ja jede Zelle sich vervielfältigt. Aber dahinter steckt diese Entzündung. Ja. Unabhängig jetzt, was in der Tumorzelle dann abläuft, mit Gärung, was du beschrieben hast, ja, Warburg hat ja das bewiesen, dafür hat er auch nicht einen Nobelpreis gekriegt, sondern eher für die Gärung, ja, 1931. Alles wissen, dass jetzt über fast 100 Jahre, ne, fast jetzt 90 Jahre bekannt ist. Und trotzdem kämpfen wir jeden Tag in den Universitätskliniken bei diesen Patienten mit einem Tumorgeschehen.
Aber jetzt haben wir gerade zwei Fässer aufgemacht. Einerseits der Otto Warburg. Ich meine, der hat ja das wirklich einen Nobelpreis gekriegt dafür. Ist denn diese Forschungsarbeit heute weitergegangen, dass wir was gelernt haben und eigentlich damit wissen, dass wir auf der Ursachenebene was tun könnten?
Leider hat man mittlerweile einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Man forscht an der Genetik, man forscht an Switch-on, Switch-off-Effekte am Erbmaterial, wo dann eine Tumorzelle anschaltet. Und wenn ich den Switch-on-Schalter drücke, geht's los. Und drücke ich den Switch-off-Schalter, dann schaltet die Tumorzelle wieder ab. Und genau dort läuft die ganze Forschung momentan hin. Also eine ganz andere Ebene, die Otto von Warburg eingeschlagen hat.
Ich finde es einfach schade. Einerseits haben wir dieses Wissen vom Otto Warburg. Auf der anderen Seite sagst du mir jetzt gerade auch wieder, dass eine Tumorerkrankung aus einer Dauerentzündung herauskommt. Und wenn wir das wissen, dass es so ist und dass die Ernährung höchstwahrscheinlich wieder dahinter steckt, warum ändern wir das denn nicht? Wieso müssen wir denn warten, bis wir krank sind, bis wir dann irgendwie in der schulmedizinischen Falle eigentlich drin sind, wo man dann wirklich versucht, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen?
Weil ja dieses im Vorfeld im Gemüt des Patienten liegt.
Ja, das sagt man so schön, aber der Staat wischt sich ja überall rein, auch in unsere Gesundheit. Warum nicht da? Warum kriegen wir nicht eine ganz klare Order, dass wir unsere Entzündungsparameter runterkriegen müssen zur Schonung unseres Gesundheitswesens?
Das wäre ideal, das sollte der Gesundheitsminister in jedem Land verkünden, ja, weil das ist eigentlich die Basis für die Prävention.
Warum
die
wird
Prävention.
Das nicht gemacht?
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ja, aber es ist bekannt, aber es wird nicht gesagt.
Es gibt ja weltweit Bereiche, die werden Blue Zones genannt, wo auf einzelnen Inseln, in Japan zum Beispiel vor, ich weiß nicht mehr, Osaka oder Okinawa oder auch im Mittelmeerraum, Sardinien, Kreta, das sind immer so Bereiche, die weniger Tumorerkrankungen aufweisen oder Krebserkrankungen als andere Populationen.
Und viele Hundertjährige dort leben.
Viele, ja, die Menschen werden älter. Und woran liegt es? In vielen Fällen kann man das sehr genau zuordnen. Es muss mit der Ernährung mit zu tun haben. Und wenn man dann noch mal genauer schaut, findet sich die massive Häufung, dass es sehr pflanzenbasierte Ernährungsweisen sind. Also dass wenig tierische Eiweiße dabei sind, also nicht mal viel Eier, tierische Produkte, Fleisch, auch nicht mal zwingend Fisch, sondern wirklich die Pflanze mit ihrer kompletten Kraft gegessen wird. Und allein wenn man jetzt unseren Alltag anschaut, wie wir essen, was wir essen, da sind sehr viel denaturierte Nahrungsmittel dabei, verkocht. Also auch wenn wir Gemüse essen, ja, manche verkochen das, da hängen dann nachher die Vitamine in der Gardine und nicht mehr im Kochtopf drin. Und im Sinne der Prävention scheint es offensichtlich zu sein, dass die Ernährung extrem wichtig ist. Und zwar so natürlich wie möglich. Also sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme müssen drin sein. Natürliche, wie wir es auch in der letzten Sendung hatten mit dem Vitamin C, natürliche Vitalstoffe, Vitamine, Spurenelemente. Alles, was aus der Pflanze kommt, erkennt unser Körper besser und kann es besser verstoffwechseln und trägt auch zu unserer Gesundheit und gesunder Haltung bei. Die Antioxidantien zum Beispiel ist eine Stoffgruppe, die den freien Radikalen entgegenwirkt, also Sauerstoffionen, die dann oder Moleküle, die Zellwände schädigen können. Aber die Zellwand ist auch der Schutzmantel, den jede Zelle hat. Und wenn die Zelle kaputt geht, dann ist es auf Dauer nicht gut.
Es ist einfach so traurig. Ich habe immer wieder Leute hier am Telefon, die rufen mich an und sagen, Herr Glock, ich mache das und jenes, reicht das? Ich habe eine Krebserkrankung. Dann sage ich immer wieder, ich bin kein Arzt, ich darf Ihnen nicht sagen, aber wenn man das schon hat, muss man wirklich alle Register ziehen, die irgendwie auch vorhanden sind. Und da höre ich jetzt auch gerade von dir wieder diese Umstellung in die pflanzliche Kost. Ist das etwas, was du jetzt zum Beispiel auch einem Patienten, der mit Tumor oder Krebserkrankung hat, empfiehlst?
Ja. Also die Pflanze.
Fasten und dann vielleicht Pflanzen?
Ja, aber je nachdem. Ich hatte einige Patienten, die haben wirklich 42 Tage lang gefastet. Die waren im guten Zustand. Der Tumor konnte nicht mehr nachgewiesen werden.
Das wirklich? Bedeutet, gerade weg
ja,
sogar?
Er ist weg. Das ist ja der Preuß, der österreichische Heilpraktiker, der das ja auch publiziert hat in Büchern. Viele lesen solche Bücher, wollen dann nur eine ärztliche Begleitung, dass die Vitalparameter überprüft werden. Und die ziehen das einfach durch und verblüffenderweise. Es funktioniert nicht immer, aber in vielen Fällen.
Das sagt mir der Dr. Probst auch immer, wenn Sie, ja,
Ja, also das ist faszinierend. Also das heißt, es gehört auch ein Stück Willenskraft dazu, irgendwie den Weg zu gehen und dann zu machen. Ich begleite dann den Patienten, weil er ist ja eigenverantwortlich. Ja, er hat verschiedene Optionen aufgezeigt bekommen und er hat gesagt, okay, die nächsten 6 Wochen probiere ich diese Option. Und wenn das nicht klappt, dann kann ich ja immer auf ein anderes System umwechseln. Das ist ja erstmal legitim, dass man so agiert. Ja, und dann gibt es natürlich viele Patienten, in welchem Stadium sie sich auch befinden, ist nur ein Organ betroffen, ist vieles betroffen, ja, wo man dann sagt, wie ist der Kräftehaushalt, ist das stark reduziert oder nicht? Das ist ja ganz anders, ob ich jemanden, der am Anfang steht, noch körperlich kräftig und gar nicht spürt. Nur bei einer Routineuntersuchung, zum Beispiel im Darm oder in der Prostata, einen Tumor nachgewiesen bekommen hat, bei einer Routineuntersuchung. Aber er spürt es gar nicht. Und er hat ein ganz anderes Ausgangspotenzial als jemand, der schon in weit fortgeschrittenem Stadium sich befindet. Ja, und immer wieder Enzyme, Dr. Nieper damals, ein Internist aus Hannover, hat ja Jules Brünner mal behandelt mit hochdosierten Enzymen. Also auch etwas aus der Vergangenheit, wo man aber zeigt, man hat schon immer wieder versucht, diese Entzündung, die ja vorhanden ist, an jedem Tumor herum gibt es eine Zone, eine Entzündungszone, wo der Körper versucht, diesen Tumor selber zu besiegen. Das heißt also, immer wo Entzündung ist, da ist Kampf von unseren Abwehrzellen, den Makrophagen, den NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen und so weiter. Das heißt also, der Körper erkennt es ja, er ist ja nicht dumm, er erkennt, dass hier was aus dem Ruder läuft, hat aber nicht die Kraft, diesen ganzen Ausgleich zu schaffen. Und das sind Enzyme immer wieder das Wichtigste, was eingesetzt werden soll. Die werden ja auch heutzutage, versucht man ja mit Substanzen, die Blutversorgung für diesen Tumor zu unterbrechen, sodass der Tumor keine Blutversorgung, also keinen Sauerstoff, keine Vitalstoffe mehr bekommt, sodass der Tumor aushungert. Also auch diese Therapie wird in der etablierten Medizin durchgeführt, einfach die Zufuhr von Vitalstoffen zu stoppen und dadurch stirbt der Tumor ab. Also auch ein spannendes Gebiet. Also es wird auf verschiedenen Ebenen geforscht, wie kann man diesem Super-GAU entgegenwirken. Aber zur Vorbeugung ist halt wichtig, dass wir sagen, von vornherein gesunde Ernährung, Bewegung und Stressabbau.
Das müsste uns staatlich verordnet werden, oder?
Das ganz sollte klar. Man tun, ja.
Mit Gewichtsbeschränkung, dann haben wir Bluthochdruck, Diabetes, wir haben so viele chronische Krankheiten wahrscheinlich im Griff. Aber lass mich nochmals dich fragen als Arzt. Ja. Wird denn in der medizinischen Versorgung, wenn jetzt ein Patient wirklich Krebs hat oder einen Tumor hat, ist die Ernährung da ein Thema in der Onkologie oder so?
In manchen Bereichen ist es Thema, bei vielen heißt es, sie können essen, was sie möchten. Ja, und das finde ich.
Was stimmt jetzt?
Ja, das ist insoweit so, dass ich ja meine Patienten nur beurteilen kann. Ich war ja in der Klinik, ich war in einer onkologischen Station 2 Jahre lang, wo ich das alles mit durchlebt habe mit den Patienten. Und die, wo dann sagen, sie reduzieren ihren Eiweißanteil, vor allem das tierische Eiweiß, hatten eine wesentliche Verbesserung ihres Gesamtzustandes, wie die, die jeden Tag Schnitzel und Wurstweg und Leberwurst am frühen Morgen zum Frühstück gegessen haben. Also offenkundig ist dieser Fremdeiweißanteil vom Tier für unseren Zellstoffwechsel massiv belastend, sodass wir diesen eher eliminieren sollten. Und Rohkost ist natürlich sehr gut, weil das ist noch alles lebendig, aber wenn Fäulnis- und Gärprozesse wiederum im Darm vorliegen, dann ist das ein super GAU für den Patienten, wenn er sagt, ich esse was Rohes und mich bläht's auf. Ich fühle mich danach dann ganz, ganz schlecht. Oder? Deswegen ist die Kochkost als Übergangsform sehr gut. Immer mehr das tierische Eiweiß reduzieren, das pflanzliche hochfahren, gesunde Öle verwenden, weil die Omega-3-Fettsäuren, die haben wir immer wieder zu wenig in der Speise. Die Omega-3 hemmen die Entzündung, wohingegen die Omega-6-Fettsäuren die Entzündung fördern. Mhm. Wenn man sie in den Finger schneidet, brauche ich erst die Omega-6, dass da Alarm, hier ist eine Entzündung, Eindringlinge können in meinen Körper rein. Aber zum Abheilen von der Entzündung brauche ich die Omega-3-Fettsäuren in Leinöl, Leindotteröl, Olivenöl, Kokosnussöl. Mhm. Ja, aber Rapsöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, diese 3 Öle sind zwar hoch gelobt, aber reich an Omega-6-Fettsäuren. Und da haben wir natürlich das Problem. Und immer wieder sehe ich, dass diese Öle bei diesen Patienten mit einer Tumorerkrankung häufig über Jahre im Speiseplan drinnen waren.
Darum kommen wir wieder zurück. Man muss mit allem schießen, was es gibt. Also wirklich, alle Öle müssen korrigiert werden, ja. Das Essen muss korrigiert werden.
Die Bewegung, der Lebensstil,
ich
Schlaf,
möchte noch was zum Fasten fragen. Und zwar ist das heutzutage, ich meine, alles, was ich höre, zeigt einfach, es ist diskussionslos genial, einfach mal zu fasten. Insbesondere bei Tumorerkrankungen. Wieso wird das in der Schulmedizin nicht gemacht? Gibt es da noch Zweifel an der Wirkung des
Fastens? Weil viele Patienten in einem weit fortgeschrittenen Stadium sind und kräftemäßig es nicht schaffen.
Okay.
Und dann ist Fasten eigentlich eher kontraindiziert. Mhm. Und deswegen sage ich ja, je früher man beginnt, diesen Lebensstil zu ändern, umso früher habe ich die Weichen gestellt für eine Stabilität im Immunsystem.
Mhm. Also ich bin jetzt kein Fan vom Fasten, weil ich esse zu gerne.
Ja, das sieht man auch bei mir. Ja.
Aber würde theoretisch Sinn machen, so irgendwie zweimal im Jahr, zweimal, eine Woche oder so?
Ja, 10 Tage.
10 Tage, du bist ja verrückt.
14 Tage ist sinnvoll, um da wirklich all diese Stoffwechselprozesse zu optimieren. Der Körper reguliert, der Körper heilt. Und das dürfen wir nie vergessen, denn die Heilung macht immer der Körper. Ich unterstütze nur von außen, ich gebe Substanz, ich gleiche aus. Ja, aber der Körper macht den Heilungsprozess, solange er noch dazu in der Lage ist. Und wenn das ganze System aus dem Gleichgewicht gerät, dann bringe ich immer wieder meine Wippe mit dem Elefant und der Maus, dann wird die Maus nie diesen Elefanten zum Ausgleich bringen. Mhm. Ja, und das ist dann wahrlich der letzte Punkt, wo ich sage, da geht nichts mehr. Kann man da osteopathisch noch was machen?
Naja, was wir bei Tumorpatienten machen, also wir behandeln nicht die Krebserkrankung an sich, aber wir schauen, dass wir den Menschen vegetativ unterstützen, weil eine Tumorerkrankung, eine Krebserkrankung ist oft mit Ängsten verbunden. Ja, man macht sich Sorgen, wie geht's weiter, wird es was? Und diese Angst, die macht was mit uns, die macht was mit dem Hormonsystem, die macht was mit den Blutwerten. Das weiß man nicht, das sagen nicht nur wir Osteopathen, sondern auch aus dem Bereich der Psychoneuroimmunologie kann man das messen, was Angst macht, was Sorgen machen, was umgekehrt, was auch Berührung mit uns macht. Und das sollten wir vielleicht auch noch ansprechen, weil es gibt zwei große Killer auch für unser Immunsystem. Und das Immunsystem brauchen wir nicht nur bei Erkältungen, sondern eben auch in der Abwehr von Tumorerkrankungen. Und der eine große Killer, der ist die soziale Isolation. Also Menschen, die isoliert sind, die alleine leben, die keine Überschneidungsbereiche mit anderen Menschen haben, die nicht eingebettet sind in eine Familie oder in irgendeine Form der sozialen Sicherheit, die haben ein Defizit häufig, das kann man messen am Blut. Ein Killer, der noch massiv auf das Immunsystem geht, ist der Stress. Der chronische Stress, der ständige Zeitmangel, die Sorgen, Kummer, Ängste. Also das wirkt ja alles auch in uns. Und die Aufgabe, die wir Osteopathen dann sehen, das ganze System zu unterstützen und zu begleiten, ist eben über diese Ebene da, den Menschen Unterstützung zu geben. Wir behandeln da viel im Bereich des Schädels, viel im Bereich der Halswirbelsäule, im Bereich des vegetativen Systems, des Oberbauchs, wo der Solarplexus sitzt. Das ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für ein großes vegetatives Nervengeflecht, was dafür sorgt, dass Körperfunktionen sich regulieren können und wir allgemein entspannter werden, ruhiger werden, um dem Nervensystem zu sagen, hey, es gibt auch noch einen anderen Zustand über das Gewebe als nur Alarm und ich habe Angst und Sorge.
Ich habe vorhin ein Wort von dir gehört, das habe ich lange geübt, dass ich es aussprechen kann, habe mich gerade richtig gefreut, du hast die Psychoneuroimmunologie erwähnt, wo ja eigentlich sagt, dass sämtliche Krankheiten eigentlich auch aus der Psyche kommen.
Ja.
Unglaublich bedeutsam finde ich das. Also unglaublich bedeutsam. Früher hat man den Leuten noch Esoterik hinterhergeworfen, wenn man sowas gesagt hat. Heute ist es Schulwissenschaft. Ja. Allerdings wird es noch nicht gelebt.
Doch, schon ein Stück weit. Aber nicht so, wie es optimal wäre.
Ja.
Thore von Uexküll hat ja dieses erstmal implementiert in der etablierten Medizin. Diese Psychoschiene über Nervenimmunsystem als Ganzes zu erkennen.
Ja. Aber wenn ich jetzt die Krebserkrankung anschaue, wir haben vorhin über chronische Entzündungsprozesse geredet, auf körperlicher Ebene haben wir hier die Ursache. Aber wo ist sie denn aus der psychischen Ebene, wenn wir wissen aus der Psychoneuroimmunologie, dass dort die Ursachen stecken?
Kränkung, Sorgen, Nöte, emotionale Dinge mit Worten kränken.
Ja, ich könnte dich total drücken, wenn ich dürfte, weil ich weiß, dass du recht hast, aber du bist ein Arzt und sagst mir das. Normalerweise sagt mir das kein Arzt.
In den seltenen Fällen. Da ist es einfach, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Tumor mit Chemotherapie, mit Strahlentherapie und dann gibt es natürlich noch die Psycho- onkologische Beratungsstellen, die die Patienten mitbegleiten. Aber eigentlich sollte diese Botschaft vom Arzt kommen. Traurig finde ich, wenn es dann heißt, sie leben nur noch dann, wenn sie nichts machen, 3 Monate.
Ja, dann habe ich den Nocebo auch noch gesetzt, oder?
Ja, die da
Selbstverwirklichung.
Dann habe ich wirklich den Zeitpunkt angegeben. Und das ist eine psychische Blockade. Und diese psychische Blockade müssen wir erst dann wieder wegräumen.
Aber wer kriegt denn die Ursache hin in meiner Psyche, die zu der Erkrankung geführt hat? Wie kann man das herauskristallisieren, um hinzulegen, sagen, da ist das Problem gewesen?
Das
Vaterproblem,
ist,
Mutterproblem, ja, Beziehungsprobleme.
Genau, und das ist ja ganz, ganz schwer, weil ja der Patient es selber nicht kennt. Mhm. Er kennt ja nicht, wo die Blockade sitzt. Und wir kennen auch nicht die Blockadestelle im Gehirn, dass wir diesen Knopf umschalten können. Das wäre ja wunderbar, wenn dem so wäre.
Ja, wie findest du es?
Und dann ist es natürlich klar, dass man bestimmte Methoden wie Familienstellen nach Hellinger und so weiter mit Bilder malen. Also da kann man sehr vieles rausfinden. Baum malen, ein Baumtest ist anerkannt, wo man dann schaut, oh, der Ast ist abgebrochen, das kann man ausmessen. Dann kann man sagen, heilen dem Zeitraum von 12. bis 15. Lebensjahr beispielsweise, was war da? Und dann führt man den Patienten dorthin und sagt, was war das für eine Situation? Welches Bauchgefühl haben Sie heute noch? Ist es eine Wut? Ist es Zorn? Ist es eine Enttäuschung? Ja? Und über die Schiene kriegt man manchmal diese Blockaden aufgedeckt und dann kann man hier arbeiten. Aber das ist alles ein langer Prozess. Es geht nicht mit Schnipp und der Fall ist gelöst. Das geht dann über Jahre und die Begleitung. Ich habe sehr viele Patienten, die dann sich stabiler fühlen und der Gesamtzustand des Patienten, was man ja auch wieder an Laborwerte messen kann, hat sich wesentlich verbessert. Wobei die Prognose zuvor ganz düster war, haben wir plötzlich 2-3 Jahre überstanden und der Patient hat ein einigermaßen vernünftig normales Leben geführt, wo er sagt, er kann sich mit Freunden treffen, er kann das Leben genießen und ist zufrieden.
Schon cool. Ich hatte kürzlich mal eine Ärztin da, die Beate Strittmatter. Die ist unglaublich. Die stellt wirklich 4-5 Fragen an den Patienten und irgendwie kennt sie sofort die psychischen Hintergründe, die zur Ursache geführt haben. Die hat hier so ein Netzwerk hier oben.
Und das muss ich auch noch lernen. Siehst du, also es gibt immer
das
wieder Spannendes,
so spannend.
Alexander, wenn ich bei dir bin, dass ich auch wieder neue Impulse bekomme.
Ja, du musst das Buch mal lesen. Wie heißt es? Rettet die Liebe. Die hat alle ihre Patientenberichte dort reingesetzt in dieses Buch, wo sie aus der Psyche heraus sofort die Wirkung gesehen hat.
Sehr gut.
Gespiegelt hat, Patient hat es gesehen, oh ja, ja, verstehe ich, oder? Mhm. Und ich will so bleiben, dann bleibt es auch so, ist ja alles okay. Aber ich finde das so spannend, wenn wir die Psyche in den Körper mit einbeziehen, in eine ganzheitliche Betrachtung. Mhm. Jetzt wegen der Sendezeit, wo ja bald wieder zu Ende rennt, das ist ja ein unglaublich spannendes Thema, möchte ich aber noch ein bisschen nochmals in die Entzündungsparameter reingehen, weil hier haben wir einen aktiven Beitrag, was wir leisten können, dass dieser nicht so hoch wird. Und da hast du mehrfach Omega-3 erwähnt.
Ja, Omega-3-Fettsäuren sind ja ganz, ganz wichtig. Enzyme sind ganz, ganz wichtig.
Enzyme, wo kriege ich Enzyme?
Enzyme sind in Früchte drinnen. Früchte wie Papaya, Feige, Ananas, all diese Substanzen haben die Himbeere ganz wichtig. Ja, aber auch der Granatapfel mit seinen Polyphenolen, die ja auch als sekundären Pflanzenstoff dafür sorgen, dass alles in die Zelle aufgenommen werden kann.
So viele Sachen, wo ich dann essen müsste, gibt es da irgendwie
auch etwas? Ja, und da gibt es natürlich eins mit 70.000 Inhaltsstoffen,
70.
Nennt sich nur Rechtsregulat Proimmun.
Ja.
Und damit haben wir nicht nur die Zelltrümmer, sogar für den Lactobacillen, die als Probiotika, Postbiotika wirken mit den Probiotika, die schon im Darm sind, sodass ein Ausgleich stattfinden kann. Und das ist das Geniale an diesem Produkt, wo ich sage, das wäre eine Option, die jeder nützen kann und deswegen
gesunde Menschen, aber auch diejenigen, die schon auf dem Weg
zur
sind.
Zur Prävention und zur Begleitung bei jeder chronischen Entzündung. Und die meisten sind die nicht aufgedeckten Zellen Inflammation, die man nur mit einer Blutsenkung zeigen kann. Und die kann jeder Therapeut, jeder Heilpraktiker, jeder Arzt durchführen in seiner Praxis und weiß, wenn die normal sind, haben wir nichts Schlimmes zu befürchten. Und das ist eine kleine Botschaft an alle Therapeuten, die zuhören und zuschauen heute, dass sie das vielleicht mal bei ihren Patienten anwenden und diese stillen Entzündungen aufdecken.
Ja. Aufdecken, noch
aufdecken, dass man es entdeckt, also mit dieser Blutsenkung, dass man aufdeckt, es klar macht, da ist eine Entzündung und dann dementsprechende Maßnahmen einleitet.
Und wenn die Entzündung geringer wird, was sie ja dann wird durch entsprechende Supplementierung oder Lebensstilveränderungen?
Dann weiß ich, dass das Ganze sich im Körper harmonisiert und reguliert.
Ja. Ich habe auch mal das Wort gehört, das finde ich so schön, Krankheit ist so ein schlimmes Wort, aber Krankheit ist eigentlich der erste, beste Schritt des Körpers, sich wieder gesund zu machen. Ist auch eine schöne Formulierung.
Diese
das ist
Symptome, nicht negativ. Also wenn du einen Schnupfen hast und diese Niesen und dieser Schleim ist ein Heilbestreben des Körpers. Deswegen nichts Dümmeres, wenn dann die Leute so Pipapo-Öl in die Nase sprühen, dass sie zwar aufgeht, aber den Schleim zurückdrängen. Mhm. Das heißt eigentlich, man muss den Schleim rauskommen lassen mit Dämpfe, Kamillendämpfe. Die regulieren auch, aber blockieren nicht. Hochspannender Salbei für den Hals. Ja, Salbei gurgeln, Salbei-Tee gurgeln, hat einen wunderbaren Effekt auf die ganze Schleimansammlung im Halsbereich. Ja, und das ist das, was ich immer wieder schätze, dass man diese Substanzen verwenden kann. Oder Meersalz, einfach Meersalz in die Nase sprühen, hält die Schleimhäute fit, die trocknen nicht aus. Kamille kann wieder austrocknen, aber deswegen sage ich dem Patienten anschließend nach dem Kamilleninhalation einfach solches Meersalzspray anwenden und du regulierst die Schleimhaut an der Nase, an den Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen und es kommt zum Abklingen der akuten Symptomatik.
Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dich höre, weil da die ganzen Naturschätze in dir eigentlich versammelt sind, du kennst sie fast alle. He?
Oh, nicht alle, aber viele.
Super, super. Ich bedanke mich bei euch zwei ganz herzlich. Ich fand das jetzt sehr spannend. Eine unglaublich tolle Sendung gewesen. Mit dem Fazit, dass wir alle schauen müssen, unbedingt schauen müssen, ob gesund oder nicht gesund oder bald wieder gesund, dass wir die Entzündungsparameter runterkriegen, dass wir uns genügend mit Enzymen versorgen. Und im Bereich der Psyche, ich meine, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, haben wir vielleicht noch zu wenig darüber geredet, weil das ist natürlich auch Prävention, wenn wir uns nicht irgendwie unterdrücken lassen, wenn wir nicht in diese Problematiken reinkommen, Beziehungsprobleme, Vaterprobleme, Mutterprobleme, das gibt's ja alles. Rechte Brust, linke Brust, habe ich mal gehört.
Alles bekannt.
Diese Zusammenhänge muss man auch noch viel, viel mehr diskutieren.
Aber jetzt sag noch mal, wie die Sendung hieß, wo wir alle jetzt angucken müssen mit der Ärztin.
Die Beate Strittmatter.
Ja, wie heißt die Sendung?
Du, mit der habe ich 8 Stück schon gemacht.
Ah, okay.
Ja, gib einfach Strittmatteri, S-T-R-I-T-T, Strittmatter, auf unserem YouTube-Kanal.
Ja, super,
und das machen wir alle jetzt alle. Diese Sendungen von dieser Dame ist unglaublich. Richtige Psychoneuroimmunologie in höchster Güte. Da muss ich sagen, da gib mir das Herz auf.
Top.
Das ist die Königsklasse, sage ich immer wieder.
Klasse.
Gut, danke ganz herzlich auch dir,
danke.
Benjamin und Peter und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass Sie uns begleitet haben durch die Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.